Herzlich willkommen zum Podcast Frauen, Hormone, Fruchtbarkeit, der Podcast über Frauengesundheit im Gespräch mit der MedUni Wien. Dieser Podcast ist ein Ort für alle, die sich für Themen wie Hormonregulation oder reproduktive Gesundheit von Frauen interessieren. Hier tauchen wir tief in die Welt der gynäkologischen Endokrinologie ein und diskutieren die neuesten Erkenntnisse und Fortschritte in diesem spannenden Feld. Mein Name ist Ortrun Schandl und ich freue mich, gemeinsam mit Ihnen von den FachexpertInnen der MedUni Wien zu lernen. Heute spreche ich mit Professorin Katharina Walch und Dozentin Clara Roschter zum Thema wiederholte Fehlgeburt, also im Fachausdruck Abortus habitualis. Liebe Hörerinnen, bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchten wir Sie darüber informieren, dass diese Folge in Zusammenarbeit mit Norsan entstanden ist. Die Werbeblöcke stehen in keiner Verbindung zur Medizinischen Universität Wien. Norsan ist der Omega-3-Spezialist aus Norwegen und versorgt Sie mit hochwertigen Fisch- und Algenölen, die Ihnen die richtige Dosis an Omega-3 liefern, um Ihrem Körper etwas Gutes zu tun. Für Frauen sind hochdosierte Omega-3-Fettsäuren besonders wichtig, sei es für die Herzgesundheit, die Knochen und Gelenke, das Sehvermögen sowie den Erhalt der normalen Gehirnfunktion. Der individuelle Omega-3-Index kann als Selbsttest zu Hause oder bei der behandelnden Ärztin, dem behandelnden Arzt überprüft werden. Weitere Infos finden Sie unter www.norsan.de und für die Schweizer Hörerinnen unter www.norsan.ch. Frau Dozentin Roschter, was versteht man unter der wiederholten Fehlgeburt und wie viele Frauen sind da eigentlich betroffen davon?
Unter Abortus habitualis versteht man das wiederholte Auftreten von Fehlgeburten, in der Regel mindestens 3 aufeinander folgende Aborte vor der 20. Schwangerschaftswoche. Es handelt sich dabei um ein medizinisches Problem, das eine umfassende Abklärung und Behandlung erfordert.
Wie viele Frauen sind da ungefähr betroffen davon?
Das ist ein relativ seltenes Geschehen, wenn man Populationsbasis darüber spricht, betrifft jedoch eine signifikante Minderheit von Frauen im gebärfähigen Alter. Man muss im Hinterkopf halten, dass Fehlgeburten treten generell sehr häufig auf und wir reden darüber nicht. Fehlgeburten sind, dieses Thema ist ziemlich tabuisiert unter die Frauen oder in den Familien. Daher, wir wissen gar nicht so ganz genau, dass circa 15% von den Frauen haben einmal schon unter einer Fehlgeburt geleidet oder halt erlebt. Und das ist, wenn 4-5 Frauen in einem Zimmer sitzen, dann eine davon bedeutet, dass das eine hat schon eine Fehlgeburt erlebt. Eine Fehlgeburt ist natürlich noch keine Abortus habitualis. Die diagnostische oder die Definition von der Abortus habitualis ist sehr umgestritten und Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. In den deutschsprachigen Raum, wir definieren Abortus habitualis eher anhand nach 3 aufeinanderfolgenden Aborten. Und in manchen Ländern ist es jedoch nach 2 solcher Aborten definiert. Wir machen das aufgrund der ziemlich häufigen Abortrate generell, Frühabortusrate, und zu vermeiden eine Überbehandlung. So, damit wir könnten sagen, dass in unserem Land die Abortus habitualis betrifft circa 1-5% von der Frauen.
Alles klar. Frau Professorin Walch, welche Ursachen können hinter wiederholten Fehlgeburten stecken und welche diagnostischen Abklärungsmöglichkeiten stehen Ihnen da zur Verfügung?
Generell ist es so, dass die zugrunde liegenden Ursachen recht vielfältig sind. Am häufigsten ist sicherlich zu nennen hier die genetische Variante. Also das heißt, auch Frauen, die nur 1 oder 2 Fehlgeburten hatten, ist es häufig so, dass in den ersten Tagen der Zellteilung ein Fehler passiert, was eben auch sehr stark mit dem mütterlichen Alter zusammenhängt. Und die Natur erkennt das und lässt quasi eine weitere Einnistung nicht mehr zu. Also das ist die häufigste Ursache für Fehlgeburten schlechthin. Wenn jetzt aber eine Frau beim Abortus habitualis mehrere aufeinanderfolgende Frühaborte hatte, dann sind häufig noch andere Ursachen involviert. Beispielsweise spielen die Hormone hier eine große Rolle, zum Beispiel eine Schilddrüsendysfunktion oder auch ein leichter Gelbkörperhormonmangel in der zweiten Zyklushälfte beziehungsweise in diesen ersten Wochen der Einnistung kann eine Rolle spielen. Die Gerinnung sollte dann auch bei der Abklärung mit angeschaut werden, beziehungsweise auch anatomische Faktoren, also beispielsweise eine Trennwand im Bereich der Gebärmutterhöhle oder dass die Gebärmutter aus 2 Kammern angelegt ist oder auch in Entzündungen im Bereich der Gebärmutterschleimhaut, immunologische Faktoren. Also es gibt ja eine breite Palette von möglichen Ursachen.
Spielt da der Lifestyle auch mit hinein?
Unbedingt, das ist ganz wichtig. Und wenn das Paar oder die Frau zu uns zur Vorstellung kommt, ist eben an erster Stelle immer sehr wichtig, auch eine ausführliche Anamnese, dass man mal generell erfragt, um welche Woche ist das Abortgeschehen vorgekommen. Wir wissen, dass sehr, sehr häufig das immer um die gleiche Woche auftritt, typischerweise immer 8., 9., 10. Woche. Die Begleitumstände und natürlich solche Dinge wie Lifestyle im weitesten Sinne, Übergewicht kann damit assoziiert sein, ungesunder Lebenswandel, Raucherinnen sind wahrscheinlich etwas häufiger betroffen. Mit dem Koffein ist das eher umstritten, da ist es wahrscheinlich wirklich, wenn man hier exzessiven Abusus sozusagen betreibt. Die 2 bis 3 Tassen Kaffee sollten ja keine Rolle spielen.
Also zusammengefasst, es gibt ganz, ganz viele Ursachen eigentlich dafür. Wie kann man das denn eigentlich behandeln? Ich nehme mal an, je nach Ursache, aber welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es denn bei der wiederholten Fehlgeburt? Und wie ist dann die Prognose für eine weitere wirklich erfolgreiche Schwangerschaft?
Also generell können wir unsere Paare beruhigen und sagen, die Chancen sind natürlich stark abhängig davon vom Alter der betroffenen Frau. Wir wissen, je älter die Frau ist und je mehr Aborte schon stattgefunden haben, desto ein bisschen schlechter sind die Chancen. Aber generell ist es so, dass die Chancen sehr, sehr gut sind. Zu Beginn ist eben die schon erwähnte diagnostische Abklärung, wo man in, würde ich sagen, 50-70% der betroffenen Paare eine spezifische Ursache findet. Also die Gerinnungsstörungen, die hormonellen Störungen kann man durch eine ausführliche Blutabnahme erheben. Und die schon erwähnten Fehlbildungen im Bereich der Gebärmutter mit einem 3D-Ultraschall der Gebärmutterhöhle oder einer Gebärmutterspiegelung, wo man meistens in einer kurzen Narkose mit einer Kamera quasi in die Gebärmutterhöhle hineinschaut und eventuell so eine Biopsie nimmt, um hier eben Entzündungszellen, immunologische Zellen mit anzuschauen. Wobei das in den Leitlinien nicht einheitlich empfohlen ist, muss man sagen, dass man wirklich das auch dazu macht. Und je nach zugrunde liegender Ursache kann man dann eben für das jeweilige Paar ein individuelles Behandlungskonzept erstellen. Beispielsweise, wenn Fehlbildungen im Bereich der Gebärmutterhöhle vorhanden sind und die Gebärmutterhöhle als Ganzes eher klein ist von der Form, wäre hier beispielsweise die Entfernung eines Septums möglich. Schilddrüsenunterfunktion oder generell Dysfunktionen sollte man vor einer neulichen Schwangerschaft einstellen, also die Schilddrüsenfunktion optimieren. Progesteronmangel beispielsweise kann man supplementieren durch Progesteron. Bei der Immunologie ist es oft nicht ganz so klar und bei den Gerinnungsstörungen, wann man hier wirklich behandeln muss. Ein Beispiel, wo man das sicherlich tun muss, ist, wenn die junge Frau auch schon eine Thrombose hatte, sie selbst oder in der Familie, oder wenn wirklich Gerinnungsauffälligkeiten im Sinne eines Lupus-Antikoagulans etc., dann gibt es die Möglichkeit, hier eben mit Heparinspritzen oder auch mit einem Babyaspirin beispielsweise dagegen vorzugehen.
Das heißt, es gibt Gott sei Dank auch sehr viele Behandlungsmöglichkeiten. Wenn man die Ursache erkennt und behandeln kann, wie hoch ist dann die Chance, dass man doch wirklich schwanger werden kann und dann auch ein Baby bekommt?
Also sehr, sehr hoch, abhängend wieder ein bisschen oder abhängig ein bisschen vom Alter der betroffenen Frau, aber sicherlich deutlich über 50, wahrscheinlich 70-80% kann man den Paaren hier mit auf den Weg gehen. Also die Chancen, dass es das nächste Mal gut geht, sind ungleich höher, als dass es noch einmal passiert.
Also das stimmt eigentlich total zuversichtlich, wenn man sagt, die Chancen sind viel höher, dann wirklich ein gesundes Baby zu bekommen, als dass man wieder eine Fehlgeburt erleidet. Also es ist doch sehr, sehr viel Grund zur Hoffnung. Frau Dozentin Rostau, was ist denn bei der Betreuung von Frauen oder Paaren mit wiederholter Fehlgeburt besonders wichtig und was können denn die Patientinnen oder auch die Paare selbst tun, um die Chancen auf eine erfolgreiche Folgeschwangerschaft zu erhöhen?
Abortus habitualis ist psychisch eine sehr, sehr schwierige Geschehen. Da ist die Rolle von die sogenannte Tender Loving Care, dass die Patientin und das Paar eine Vertrauensperson hat, ist sehr wichtig und psychologisch notwendig. Es ist auch wichtig, dass die Verarbeitung von den Ursachen von der Abortus habitualis irgendwie systematisch vorgeht, dass alle Gründe angeschaut werden und behoben werden. Paar selbst können mit gesundes Lebensstil dazu beibringen, dass das Ziel von einer gesunde Kind im Hand geben wird. Was bedeutet das? Zum Beispiel bei Raucherinnen rauchen aufhören oder stark reduzieren, Alkoholkonsum bitte vermeiden, weil das sicher schadet das Kind und auch die Aufrechterhaltung von einer Schwangerschaft. Übergewicht muss man reduzieren. Es ist schon eine schwierige Aufgabe für die Frauen und Männer, aber mit ganzes Lebensstilumstellung und regelmäßige Bewegung führt dann zu Übergewichtsreduktion und eine bessere Chance, schwanger zu bleiben. Dann wir müssen auch über Ernährung sprechen. Manche Nährstoffe sind sehr wichtig für die Frühschwangerschaft und auch in die spätere Schwangerschaft, nämlich Folsäure, welche eine Mangel an Folsäure erhöht das Risiko für Neurarohrdefekte und das kann man direkt mit Folsäuresubstitution vermeiden. Vitamin D kann auch zu manchen Schwangerschaftskomplikationen das Risiko erhöhen. Eisenmangel muss man schon aufheben vor der Schwangerschaft. Und generell gesunde Ernährung, hohes Zuckergehalt zu vermeiden und eher nicht verarbeitete Lebensmittel zu sich nehmen und weniger von gesättigten Fettsäuren, weil alle diese Nährstoffe können Entzündungsprozesse fördern und damit das Risiko für Abortus habitualis vielleicht auch erhöhen. Ungesunde Ernährung kann auch diese sogenannte Insulinresistenz fördern, welche auch in der Schwangerschaft durch Stoffwechselstörungen führen kann. Wir müssen auch noch Omega-3-Fettsäuren erwähnen, weil die sehr, sehr gute Antioxidant-Ernährungsergänzungen sind. Die findet man in Fisch oder Leinöl zum Beispiel. Und da gibt es sogar ein paar Studien dazu, dass die erniedrigen das Risiko von manchen Schwangerschaftskomplikationen, wie zum Beispiel die sogenannte Präeklampsie, die Schwangerschaftshochblutdruckerkrankung nach der 20. Schwangerschaftswoche und führen zu vielleicht einer besseren Schwangerschaftsoutcome. Die sind auch durch Veränderungen mancher immunologischer Probleme und die antioxidative Wirkung können in der Frühschwangerschaft vorteilhaft sein.
Dieses Tender Love and Care, das Sie angesprochen haben, wird das dann über diese 20. Schwangerschaftswoche hinaus bis zur Geburt eigentlich aufrechterhalten? Also wenn man sozusagen geschafft hat, die Schwangerschaft erfolgreich weiterzuführen und diesen Teufelskreis durchbrochen hat, begleiten einen dann die Spezialistinnen bis zum Schluss?
Meiner Erfahrung nach, die Frauen, die vom Abortus habitualis betroffen sind, brauchen diese Tender Loving Care bis zum Lebensfähigkeit vom Kind. So in der Regel circa nach der 24. Woche sind die ein bisschen mehr beruhigt. Aber halt die größte Beruhigung kommt, wenn man das Kind in Hand hält, natürlich.
Auf jeden Fall. Also ich denke mal, es ist wahrscheinlich eine extrem große Erleichterung, wenn man über diesen Punkt hinauskommt, wo man das Baby immer verliert. Aber dann ist es wahrscheinlich noch ein Irrsinnsstress oder kann ein Irrsinnsstress werden, dass man es wirklich auch bis zum Schluss dann behält. Aber dann ist es natürlich umso schöner.
Ich glaube, das kann man dann auch einfach oder sollte man dann individuell handhaben. Genauso wie die Ultraschallkontrollen in der Frühschwangerschaft. Also wir haben manchmal Paare, die sagen, sie wollen jeden zweiten, dritten Tag zum Ultraschall kommen, um zu sehen, ob das Herz halt eh noch schlägt. Und andere, die sagen, na, bis zur 10. Woche lieber gar nicht, weil sonst ist es womöglich wieder ungewiss. Also dass man hier wirklich auch als betreuende Fachärztin, betreuender Facharzt individuell auf die Wünsche dieses Paares, die ja doch einen sehr großen Stress haben, in der Situation eingeht.
Was möchten Sie den Hörerinnen noch mitgeben, die von wiederholter Fehlgeburt betroffen sind?
Prinzipiell, dass sie nicht alleine sind, auch wenn es nach wie vor ein bisschen ein Tabuthema ist und man nicht so viel drüber spricht, dass mehrere Frauen-Paare davon betroffen sind, dass es sinnvoll ist, hier nach einem genauen Schema sich das diagnostisch anzuschauen, weil man nicht immer, aber sehr oft doch Ursachen finden kann, die man dann in den allermeisten Fällen auch beheben kann und einfach die Hoffnung nicht aufgeben. Und psychologische Beratung und Betreuung und Begleitung ist in dem Zusammenhang sicher wichtig.
Frau Dozentin Röster.
Ich möchte noch dazu sagen, dass ich glaube, das ist auch wichtig, an den Kinderwunsch früh genug zu denken, weil in unserer Gesellschaft jetzt da ist ein enormer Druck, eigentlich eher später Kinder zu zeugen und Kinder zu möchten. Und ich glaube, je später man mit den Gedanken von Kinderwunsch sich beschäftigt, desto später kriegt man Kinder und desto mehr wahrscheinlich, dass man Probleme generell in der Schwangerschaft oder auch halt Abortus habitualis oder andere Probleme in der Schwangerschaft betroffen wird.
Vielen Dank für die Einblicke und das interessante Gespräch und auch an Sie, liebe Hörerinnen, dass Sie dieses Mal dabei waren. Folgen Sie diesem Podcast gerne für mehr Themen rund um Frauengesundheit. In der nächsten Folge sprechen wir über Endometriose. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und freue mich auf ein Wiederhören. Diese Folge wurde Ihnen präsentiert von Narsan, der Omega-3-Spezialist aus Norwegen.